Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gestern Nachmittag haben sich die Kultusminister der Länder auf ihrer Konferenz auf eine Art Notplan geeinigt. Darauf, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten möglich sein soll, Unterricht zu machen, auch wieder in den Schulen, allerdings nur teilweise. Und Stefanie Hubig, Kultusministerin Rheinland-Pfalz und zurzeit Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, hat das dann so zusammengefasst.
Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können, aber jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den Sommerferien Wochen oder tageweise in die Schule zurückkommen und dort Präsenzunterricht erhalten.
Das bedeutet natürlich auch, es wird Unterricht geben in den Schulen und auch zu Hause, der anders ist in weiten Teilen, als man das bisher in Deutschland kannte. Und ob das vielleicht sogar bedeuten könnte, dass Bildungsreformen, die schon lange vor sich hinköcheln, jetzt endlich gegart werden, darüber wollen wir mit Anne Slivka sprechen. Sie ist Professorin für Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik an der Universität Heidelberg. Schönen guten Morgen, Frau Slivka.
Ja, guten Morgen.
Wenn Sie das hören, was da gestern beschlossen wurde, was ist da alles dabei, wo Sie sagen, das sollte eigentlich auch sofort gesetzt werden, wenn die Corona-Krise vorbei ist?
Ja, also ich denke, was das Potenzial, das darin steckt, ist ein anderes Verhältnis zwischen selbstständigem Lernen und Lernen, das durch Lehrkräfte angeleitet wird. Das kann man jetzt sozusagen erproben im Kontext der Corona-Krise. Wenn die Corona-Krise dann wirklich irgendwann vorbei ist, also es einen Impfstoff gibt, die Menschen geimpft sind etc., dann wird man das natürlich nicht so genau weitermachen wie jetzt. Aber man wird Unterricht wahrscheinlich dann doch anders machen in dem Sinne, dass es Phasen gibt, in denen Schülerinnen und Schüler auch schon zu Hause sich Dinge aneignen. Wir nennen das Flipped Classroom oder Inverted Classroom, also umgedrehtes Klassenzimmer könnte man übersetzen. Das muss man sich dann so vorstellen, dass die Lehrkraft über eine Lernplattform Dinge zur Verfügung stellt, zum Beispiel Lernvideos, Erklärvideos oder auch Präsentationen, die durch eine Tonspur unterlegt sind oder bestimmte Materialien. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten sich selbstständig ein in die Thematik und im Unterricht selbst gewinnt man dann Zeit für andere Dinge. Also im Präsenzunterricht hat man Zeit für mehr Diskussion, für mehr kooperatives Lernen und eben Formen der interaktiven Zusammenarbeit.
Aber was bedeutet das gerade für Lehrer, vielleicht auch etwas Ältere, die jetzt aufstehen und sagen, ach, ich wäre so froh, wenn das alles mal wieder vorbei wäre mit diesem Internet und was ich da alles am Computer zur Verfügung stellen soll?
Ja, also ich denke, eine andere Sache, die jetzt im Grunde kommen müsste, schon längst hätte kommen müssen, ist eine verstärkte Teamarbeit von Lehrkräften. Wir wissen, dass das eine sehr hohe Effektstärke hat. Also Effektstärke heißt eine sehr hohe Wirksamkeit auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler, wenn Lehrkräfte mehr im Team arbeiten, sich besser untereinander abstimmen. Und jetzt ist eigentlich die Zeit dafür auch gekommen, dass man das macht. Da fragt man sich natürlich, wie geht das mit Social Distancing? Das geht ganz gut über digitale Plattformen. Man kann ganz gut im Team zusammenarbeiten und das ist auch einfach. Ja, also Microsoft Teams oder andere Software, gibt es auch kostenfreie Software, die man da nutzen kann. Es ist wirklich sehr einfach. Man schickt, einer koordiniert das, der schickt im Team einen Link rum, die anderen müssen nur diesen Link anklicken und schon sind sie sozusagen auf dem Bildschirm miteinander verbunden, können miteinander sprechen. Und jetzt wäre eben die Gelegenheit zu sagen, man bildet Fachteams von Lehrkräften, die im Präsenzunterricht Lehre machen können, weil sie jung sind, weil sie fit sind, weil sie kein Risiko eingehen für Corona, und Lehrkräften, die möglicherweise älter sind, die sagen, es macht mir Sorge, ich möchte nicht in der Schule im Moment sein mit Schülern, das Risiko ist zu groß, dass die im Team arbeiten, sich abstimmen, gemeinsames Konzept entwickeln, also gemeinsam zum Beispiel Matheunterricht vorbereiten und einer übernimmt die Präsenzphase und andere bespielen sozusagen die digitale Phase. Ja, und das muss aber eng aufeinander abgestimmt passieren. Und in jedem Kollegium gibt es ja technikaffine Lehrkräfte. Also es muss nicht jeder sich bestmöglich auskennen, wenn man das Wissen weitergibt. Also wenn man das Wissen der vielen, die da sind, nutzt.
Was nun auch gestern beschlossen wurde, also wobei man im Detail sagen muss, beschlossen, das ist erstmal ein Rahmenplan der Kultusministerkonferenz, der wird jetzt erstmal mit der Bundesregierung beschlossen, dann müssen die einzelnen Länder das umsetzen, aber was natürlich kommen wird, ist kleinere Klassen, weil natürlich einfach praktisch mehr Abstand gehalten werden muss. Das haben sich viele Bildungsexpertinnen ja schon vorher gewünscht. Dann hieß es immer, es geht aber nicht. Wir haben gar nicht die Kapazitäten dafür. Glauben Sie, dass das jetzt plötzlich funktionieren wird?
Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt angemessen. Also anders geht es gar nicht. Es muss kleinere Gruppengrößen geben. Das ist das Gebot der Stunde, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Für die Zukunft birgt das die Chance, dass wir stärker in flexiblen Gruppenbildungen denken. Das ist auch eine Idee, die eigentlich schon länger da ist, die gut erforscht ist. Ich kenne das aus dem kanadischen Raum. Das heißt Flexible Grouping, also flexible Gruppenbildung. Das kann man jetzt erproben und das kann man später dann auch weiter nutzen. Ja, also man kann zum Beispiel, wenn man Schulbegleiter an den Schulen hat, die flexibel einsetzen, dass die dann mit Kleingruppen auch arbeiten. Das wird ja vielerorts auch in Deutschland schon gemacht, aber das ist eben noch nicht in der Fläche des Schulsystems so, dass man mit solchen flexiblen Gruppen arbeitet. Und jetzt besteht die Möglichkeit, solche Konzepte zu erproben.
Nun haben wir ja auch festgestellt in dieser Krise, also Menschen, die Kinder haben, haben dann irgendwann ehrlich gesagt, okay, die Kinder sollen in der Schule was lernen, das ist das eine, aber eigentlich ist auch ganz schön, dass sie mal 8-9 Stunden am Tag weg sind, weil die Kombination aus Homeschooling und Homeworking nicht so ganz einfach war. Je nachdem, wie lange es jetzt noch dauern wird, bevor es aufhört, dass in langen Phasen zumindest die Kinder immer noch zu Hause sind, was kann denn da die Lösung sein? Denn ich meine, es ist ja auch eine soziale Frage.
Genau, also es gibt eigentlich zwei Fragen, die muss man im Grunde trennen voneinander. Es gibt die soziale Frage, das sind die, die zu Hause einfach nicht gut lernen können, weil sie keine Unterstützung haben, weil sie vielleicht auch keinen guten Arbeitsplatz haben, weil es zu Hause nicht ruhig ist, weil die Wohnung zu klein ist. Selbst wenn man die jetzt mit Laptops ausstattet, was viele Länder weltweit jetzt getan haben, also Neuseeland hat jetzt quasi die Lücke geschlossen, hat alle Familien, selbst die, die noch keinen Laptop haben, haben jetzt einen bekommen auf staatliche Kosten. Selbst wenn man das macht, ist dieses Problem im Grunde nicht gelöst, ja, weil auch das gewährleistet noch nicht, dass die gut lernen können. Die muss man frühzeitig in die Schule zurückholen. Und das ist eine Frage der Diagnostik. Also das ist durchaus sinnvoll, dass Lehrkräfte und Schulleitungen jetzt gemeinsam entscheiden, wer kommt früher in die Schule zurück, weil er anders gar nicht lernen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die gar nicht in die Schule können, aufgrund von belasteten Eltern, also von kranken Eltern. Also das ist schon eine Situation maximaler Komplexität. Und dann gibt es die Berufstätigen. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, die hat zwei kleine Kinder und deren größte Sorge ist, dass die jetzt an unterschiedlichen Tagen zurück in die Schule dürfen, weil sie sagt, für mich wäre es einfacher, die wären an einem und demselben Tag dann wieder an der Schule, sodass ich wenigstens mal tageweise auch ganz konzentriert an meinen Projekten arbeiten kann. Ja, das ist also nochmal eine zusätzliche logistische Herausforderung.
Haben Sie da eine Lösung parat, gerade für Letzteres? Ist ja ein sehr konkretes Problem, das sich jetzt stellt.
Ja, im Grunde müssten die Schulen das abfragen, sozusagen das Elternbedürfnis abfragen und versuchen, das irgendwie zu schaffen, dass Geschwisterkinder zum Beispiel an einem und demselben Tag dann an die Schule kommen. Ob das immer zu gewährleisten ist, ist eine logistische Frage. Das ist sehr, sehr schwierig, das zu planen. Genauso ist es für Jugendliche, die wollen mit bestimmten Freunden sich treffen. Also ich habe zwei Teenager zu Hause und wenn die jetzt zurückgehen in Kleingruppen, dann wäre es eigentlich wichtig, dass in diesen Kleingruppen auch die Freunde drin sind, mit denen sie am meisten zu tun haben, ja, weil sie haben ja eine unheimliche Sehnsucht danach, die wiederzusehen. Die haben sich seit 6 Wochen nicht gesehen und wir wissen, dass für Jugendliche das der Hauptfaktor ist, warum sie überhaupt in die Schule kommen, ist ihre Freunde zu treffen, ja. Wenn man, und die Schule ist ja auch ein Ort, in dem soziale Bedürfnisse gedeckt werden und wir wissen auch, dass Lernen besser funktioniert, wenn diese sozialen Bedürfnisse auch gedeckt sind. Und das bedeutet, dass man im Grunde auch bei der Gruppenbildung so ein bisschen berücksichtigen müsste, wer muss eigentlich wen da sehen, damit es ihm überhaupt wieder gut geht, ja? Damit er überhaupt den Kopf frei hat, um zu lernen.
Frau Slivka, ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, was jetzt wirklich, bis Ende der Woche werden die Beschlüsse wirklich gefasst, was jetzt wirklich passieren wird. Und ich bin noch mehr gespannt darauf, was davon dann langfristig bleibt. Das geht Ihnen bestimmt ähnlich, oder?
Das geht mir auch so. Das ist ein großes Experiment. Das bietet viele Chancen. Also ich merke das auch an der Uni, das ist genauso. Also eine steile Lernkurve jetzt bei uns mit der digitalen Lehre. Es bietet sehr viele Chancen. Wir müssen sie nutzen. Und dann müssen wir sehen, was wir für die Zeit nach Corona daraus dann gelernt haben.
Anne Slivka, Bildungswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.